Ungehört. Der Medientalk mit Grit Lighthäuser.
Hallo und herzlich willkommen zu Ungehört, der Medientalk. Ich bin Grit Lighthäuser und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wie gestaltet man eigentlich Zukunft und wer darf dabei die Geschichte erzählen? Genau darum geht es in dieser heutigen Episode. Wie kommt es, dass bestimmte Zukunftsbilder unsere Entscheidungen steuern? Oft auch ohne, dass wir es merken. In dieser Folge spricht gleich Zukunftsforscher Johannes Kleske. Er begleitet Unternehmen und Organisationen dabei, ihre eigenen Vorstellungen von der Zukunft zu schärfen und aufzuhören, einfach die Narrative anderer zu übernehmen. Was Johannes mitbringt, ist kein Blick in die Glaskugel, sondern ein Werkzeug. Ein Verständnis davon, wie Zukunftsbilder entstehen, wie sie unsere Entscheidungen in der Gegenwart steuern und wie wir anfangen können, bewusster und mutiger eigene Geschichten über die Zukunft zu erzählen. Er sagt, wer keine Zukunftsvision hat, agiert am Ende in der Zukunftserzählung von jemand anderem. Und damit übergebe ich an Johannes.
Mein Name ist Johannes Kleske, ich bin Zukunftsforscher und Foresight-Experte. Ich beschäftige mich damit, was Zukunft eigentlich ist, wie wir sie in Gesellschaften und Organisationen konstruieren, wie sie uns beeinflusst und ich schaue mir Entwicklungen an und überlege, wo die hingehen könnten. Das habe ich zum Beispiel viel mit dem WDR gemacht. 2021 habe ich für den Innovation Hub einen Trendreport über synthetische Medien geschrieben. Damals gab es den Begriff generative Medien noch nicht oder generative KI. Und in den letzten Jahren habe ich den SWR in großen Zukunftsprojekten begleitet. Den Medienkontext kenne ich also von der Seite der Öffentlich-Rechtlichen ganz gut. Ich möchte euch in den nächsten Minuten mit reinnehmen, einen Gedankengang. Einen, der euch unabhängig vom Hier und Jetzt durch die nächsten 12 Monate begleiten kann. Wo können wir mehr gestalten? Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, wie viele Plakate gerade irgendwas mit Zukunft im Slogan haben. Oder wie bei wie vielen Parteitagen der letzten 12 Monate im Hintergrund Zukunft gestalten stand. Die SPD hat vor ein paar Wochen gemeinsam Zukunft schreiben oder so ähnlich plakatiert für ihren Parteitag. Zukunft gestalten ist ein Slogan, der in den letzten 12 bis 24 Monaten ständig überall auftaucht. Und vielleicht habt ihr euch mal gefragt, wie geht das eigentlich, Zukunft gestalten? Was bedeutet das? Genau das wollen wir uns jetzt anschauen und auf euren Kontext runterbrechen. Dazu brauchen wir erstmal ein bisschen Theorie. Wenn ihr Entscheidungen zu treffen habt, gibt es typischerweise 3 Arten von Kräften, die versuchen, eure Entscheidung zu beeinflussen. Die können in euch drin sein, sie können von außen kommen. Ich finde es immer sehr spannend, die mal zu betrachten. Man kann es auch ganz praktisch als Methode verwenden. Ich habe Kunden, die malen sich einfach ein Dreieck auf ein DIN A4 Papier und fangen an zu schreiben, was die verschiedenen Kräfte sind, die ihre Entscheidung beeinflussen. Das hilft manchmal enorm. Also, wir steigen ein in das sogenannte Futures Triangle oder Zukünfte Dreieck. Und die erste Kraft, die erste Ecke des Dreiecks, die nennen wir das Gewicht der Vergangenheit. Das ist das, wo wir herkommen. Regulierung, Pfadabhängigkeit, Traditionen, Rituale, Best Practices. Ich fasse sie immer gerne mit dem Satz zusammen, das haben wir schon immer so gemacht. Kennt ihr aus vielen, vielen Meetings. Das sind bewährte Sachen, aber auch das, was uns manchmal festhält. Und dann gibt es die zweite Kraft. Das ist der Druck der Gegenwart. Alles, was hier und heute auf uns einströmt. Mein Lieblingsbeispiel KI. Ihr kennt das. Wir müssen auch was mit KI machen. Warum? Weil alle was mit KI machen. Aber was sollen wir mit KI machen? Völlig egal. Hauptsache, wir machen was mit KI, damit wir sagen können, dass wir was mit KI machen. Das ist der Druck der Gegenwart. Er versucht uns bestimmte Richtungen zu schieben und wir versuchen hinterherzukommen, die ganze Zeit Feuer zu löschen. Der Druck der Gegenwart ist das, was in euren Outlook-Inboxen gerade passiert, während ihr hier zuhört. Dieser Alltagsstress. Feuer löschen. Und dann gibt es eine dritte Kraft, die stark beeinflusst, wie wir Entscheidungen treffen, der wir uns häufig aber nicht so richtig bewusst sind. Und das ist die sogenannte Zugkraft der Zukunft. Wir alle machen uns ständig Gedanken über die Zukunft. In der Forschung wurde festgestellt, wenn wir an nichts Bestimmtes denken, wenn wir tagträumen, zum Beispiel unter der Dusche, geht unser Kopf in 60% der Zeit in die Zukunft. Ich muss heute noch das und das machen, nächste Woche dieses Event, wohin eigentlich im Sommer im Urlaub. Wir sind ganz viel Zeit damit beschäftigt, uns über die Zukunft Gedanken zu machen. Und das beeinflusst sehr stark, wie wir in der Gegenwart Entscheidungen treffen. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, ein Zukunftsforscher, was untersucht er eigentlich? Per Definition existiert das Objekt die Zukunft nicht, sonst wäre es ja Gegenwart. Also, womit beschäftige ich mich? Solange die Zukunft noch nicht Gegenwart geworden ist, existiert sie nur in einer Form. Hier und jetzt in unseren Köpfen. Wir alle haben Vorstellungen, Erwartungen, Annahmen, Hoffnungen, Wünsche und Befürchtungen über die Zukunft, und zwar jetzt und hier in der Gegenwart. Deshalb sprechen wir in der Zukunftsforschung von sogenannten gegenwärtigen Zukünften und unterscheiden die ganz bewusst von zukünftigen Gegenwarten. Klingt nach Wortspielerei, aber denk mal drüber nach. Zukünftige Gegenwart. Dieser Punkt in der Zukunft, den man antizipiert, der aber in dem Sinne nicht existiert. Wir beschäftigen uns mit dem, was jetzt und hier da ist in der Zukunftsforschung. Was sind die Bilder, die ich im Kopf habe? Das ist gegenwärtige Zukünfte. Und wenn wir darüber nachdenken, jeder von euch hat wahrscheinlich ein leicht anderes Bild von der Zukunft im Kopf als die Nachbarin oder der Nachbar. Deshalb sprechen wir in der Zukunftsforschung immer von Zukunft in der Mehrzahl. Es gibt nicht nur die eine Zukunft. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Ganz viele Erwartungen und Bilder in unseren Köpfen, die haben enormen Einfluss auf unsere Entscheidung. Was ich annehme, was ich befürchte, wie es morgen wird, so verhalte ich mich heute. Das hat mit dem Morgen gar nichts zu tun. Das hat damit zu tun, was ich gerade in meinem Kopf mir über das Morgen überlege. Denn Zukünfte sind am Ende nichts anderes als Geschichten, die wir uns selbst und anderen erzählen. Wenn wir heute über KI reden und darüber, was das in Zukunft alles machen wird, sagt uns das ganz wenig darüber, was tatsächlich passieren wird, aber ganz viel darüber, was wir heute annehmen. Und dementsprechend verhalten wir uns. Also nochmal, wenn wir über die Zukunft sprechen, lernen wir relativ wenig über die Zukunft, aber ganz viel darüber, was uns heute, hier und jetzt bewegt. Wenn Sam Altman auf der Bühne erzählt, Artificial General Intelligence, AGI, sei fast da und dann werde sich alles verändern, dann hat das nichts damit zu tun, dass er wirklich glaubt, dass morgen die allgemeine künstliche Intelligenz da ist. Es hat damit zu tun, dass er seinen Geldgeber überzeugen will, ihm noch mehr Geld zu geben. Und so beeinflusst er unsere Wahrnehmung. Weil je mehr wir seine Geschichte glauben, umso wahrscheinlicher wird die Zukunft, die er erzählt, weil wir uns dementsprechend verhalten. Deshalb ist es so wichtig, sich das bewusst zu machen. Welche Geschichte über die Zukunft beeinflussen meine Entscheidungen in der Gegenwart? Und im Umkehrschluss, wenn wir uns keine eigenen Geschichten erzählen, agieren wir typischerweise in der Zukunftserzählung von jemand anders. Und die Frage ist, wollen wir das? Ich erlebe das viel mit Unternehmen, die mehr oder weniger blind das Zukunftsnarrativ des Silicon Valleys übernehmen und sich dann wundern, warum sie keinen Handlungsraum haben. Sie folgen die ganze Zeit dieser Geschichte. Deshalb mein erster Punkt, reflektiert, woher eigentlich eure Vorstellungen von der Zukunft kommen. Es gibt ein schönes Zitat von Duncan Bruce und Geoff Krug, das ich dazu gerne heranziehe. Wenn wir die Zukunft nicht erfinden, wird es jemand anders für uns tun und es wird dessen Zukunft sein, nicht unsere. Und dann stellt euch vor 15 Jahren, wir gehen ins Jahr 2010, 2012, Social Media ist gerade immer größer geworden. Alle sind auf Twitter, Instagram fängt gerade an. Der große Begriff in der Medienproduktion, snackable Content. Die Leute haben keine Aufmerksamkeit mehr, wollen die Informations ganz schnell, flippen durch. Wir müssen sie schnell catchen mit Clickbait-Headlines, immer etwas versprechen und dann rausziehen. Und dann kommt jemand und sagt, was wäre, wenn die Zukunft von Audio 3-stündige Konversationen wären? Was hätte man damals dieser Person gesagt? Du bist völlig bescheuert, du halluzinierst, du denkst dir irgendwas aus. Und dann kamen Podcasts. Und plötzlich verbringen Menschen teilweise einen Großteil ihres Tages damit, Stimmen in ihrem Kopf zu haben, die ausführlich in großer Länge Gespräche führen oder Themen aufbereiten. Das ist so faszinierend für mich. Es zeigt uns, gerade in Kontexten, wo alle davon ausgehen, es muss alles kürzer und lauter werden, kann das tiefe Gespräch eine alternative Zukunft sein, auf die die Leute gewartet haben. Und das zeigt uns einmal mehr, auch die Zukunft von Audiomedien ist offen. Wir haben es bereits erlebt. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Erkenntnis ist, gerade im KI-Zeitalter. KI macht es möglich, Content einfach und schnell zu produzieren. Es gibt die Theorie des Dead Internets, dass das Internet sich quasi selbst abschafft, weil so viel KI-generierter Bullshit reinkommt, dass wir die interessanten Sachen gar nicht mehr finden. Ich erinnere kurz daran, LinkedIn war auch vor KI schon furchtbar. KI hat den Bullshit nicht erfunden, aber es hat ihn beschleunigt. Inhalte beliebig schnell zu produzieren sind, rückt etwas anderes in den Vordergrund. Je mehr das passiert, umso mehr tritt das Menschliche wieder hervor. Das ist genau das, was Podcasting von Anfang an so stark gemacht hat. Diese Stimmen im Kopf, eine parasoziale Beziehung, eine Bindung, die sich aufbaut. Ich habe teilweise Podcaster, die ich seit 10 Jahren höre. Wenn ich die heute auf der Straße sehen würde, würde ich sagen, ich habe so eine intime Beziehung zu dir, ohne dass sie auch nur ahnen, wer ich bin. Das ist ein faszinierendes Phänomen unserer Zeit. Auswahl gibt es im Überfluss, Kuration nicht. Das Muster ist einfach überall. Und was passiert da draußen gerade alles? Wir sehen zum Beispiel Twitch, Leute, die stundenlang jeden Tag einfach in die Kamera sprechen, nebenbei ein bisschen spielen oder mit dem Chat interagieren. Ich weiß nicht, wer von euch Miss Germany verfolgt hat. Seit 2, 3 Jahren geht es ja nicht mehr nur darum, Schönheit zu bewerten, sondern sollen bewusst Frauen mit tollen Ideen empowered und gepusht werden. Und dieses Jahr hat tatsächlich eine Livestreamerin den Wettbewerb gewonnen, weil sie durch ihre Livestreams auch über mentale Gesundheit ein breites Publikum gefunden hat. Oder Leute wie Derek G. auf YouTube und Patreon unterwegs, macht der Listening-Partys, bei denen es darum geht, wirklich gute Musik wieder richtig anzuhören, zuzuhören. Inzwischen macht er Livestreams aus der Elbphilharmonie, aus Museen. Die Leute geben ihm auf Patreon ohne Ende Geld, weil dort eine totale Leidenschaft sichtbar wird. So, ne? Wieder für Qualität, für wirkliches Hinhören, auch für Expertentum, wo Leute sich in die Tiefe mit was beschäftigen. Und das spricht Leute an, diese Rolle des Kurators, der Kuratorin. Was ich auch spannend finde, sind die Geschäftsmodelle, die sich damit bewegen. Lange hatten wir einen Fokus auf Projektfinanzierung. So, ne? Ihr erinnert euch an Kickstarter und ähnliche Plattformen, wo es immer darum ging, irgendwie, ich habe dieses Produkt, gib mir Geld dafür. Ich möchte was bauen, gib mir die Anschubsfinanzierung. Und was wir in den letzten 2, 3 Jahren sehen, ist eine Entwicklung weg von der Projektfinanzierung hin zur Finanzierung von Personen. Und Substack ist ein super Beispiel dafür, wo die Leser sagen, hey, ich finde es spannend, was du schreibst. Ich möchte dir monatlich was geben, damit du das weiter tun kannst und damit du ein sichereres Einkommen hast, als dir nur einmal sowas zu finanzieren. Und es ist faszinierend zu beobachten, wie viel Geld Leute inzwischen dafür ausgeben, auf Patreon, auf Substack, Leute monatlich zu finanzieren. Und damit in gewisser Weise Geld zu spenden, viel mehr, als sie das früher vielleicht einmal irgendwie zu Weihnachten gemacht hätten. Einfach Leute zu unterstützen, die sie gut finden, die sie spannend finden, von denen sie sich Insights und Kuration erhoffen. Das heißt, die junge Generation entdeckt, kommend aus der Algorithmenwelt, gerade etwas wieder, was bei euch schon ganz tief drinsteckt im Radio, im Audio. Es geht um eine Stimme zu haben. Es geht um Präsenz. Es geht um Quasi-Life. Es geht um Community, um diese parasozialen Beziehungen. Und das ist im Kern Radio. Halt nur ohne Frequenz. Und dabei gibt es 2 Richtungen, die ich besonders spannend finde. Und das eine ist das Lokale. Der Rückzug ins Kleine, ins Nahe, ins Vertraute. Das ist für die Leute inzwischen real. Gerade kommend aus den ganzen digitalen Plattformen, wo alles Algorithmus ausgewählt ist, wo es endlose Feeds gibt, kommen sie wieder dahin, dass sie sagen, das überfordert mich alles, ist zu groß, ist zu abstrakt. Und sie fragen sich wieder, was passiert in meiner Nachbarschaft? Wer sind die Leute? Das heißt, lokal verankerte Stimmen werden dadurch wieder wertvoller. Und das zweite ist das Thematische. Ich folge bestimmten Menschen, weil sie auf einem Thema tief drinstecken und ich immer genau deren Take auf das haben will, was gerade in der Welt passiert. Das kann zu Information sein, das kann aber auch zu Kultur sein, das kann sowas Musik sein, wie wir am Beispiel von Derek G. gesehen haben. Also Menschen, denen ich vertraue, für mich die Informationsflut zu filtern und mir zu helfen, besser durchzublicken, was ist relevant, was ist spannend, was ist für mich interessant. Und eine KI kann Stimmen faken, sie kann Präsenz faken, sie kann sogar live faken, aber sie kann nicht vor Ort sein. Und das bringt mich zu diesem eigentlichen Part zurück. Was wäre, wenn Audiophorie genau das ist, was die Welt gerade braucht? Was ist, wenn Audioformate und Radio genau das sind, was die Welt gerade braucht? Der eigentliche Witz ist ja immer, wenn das Radio nicht erfunden worden wäre, man müsste es genau jetzt erfinden, weil genau jetzt ist dieses Bedürfnis und dieser Wunsch total da. Ich möchte nicht das weichgespülte algorithmische Angebot. Ich möchte das, wo jemand sagt, ich finde das gut, ich habe diese Sendung zusammengestellt, ich erzähle euch, was mich bewegt und nicht, was eine ChatGPT-Zusammenfassung ausgespuckt hat. Das, glaube ich, ist der Grund, warum es für euch so wichtig ist, genau jetzt die Zukunft von Audiomedien ganz proaktiv zu gestalten und ganz bewusst diese Herausforderung aufzunehmen, ein eigenes Zukunftsbild, eine eigene Zukunftsgeschichte zu formulieren. Und da ist natürlich die Frage, wie macht man das? Wie könnt ihr eure eigene Geschichte über die Zukunft von Audiomedien erzählen? Und dazu gibt es zwei wichtige Prinzipien. Zwei Dinge, die ich immer wieder sehe, wie Menschen sie falsch machen. Das Prinzip Nummer eins dafür ist, dass wir uns auf die Story statt auf abstrakte Visionen konzentrieren müssen. Wenn ich solche Dinge erzähle, kommen Organisationen und sagen, wir haben doch schon eine Vision, wir haben ein Vision Statement. Und ich sage so, hey, das ist wunderbar, das funktioniert total gut auf Kaffeetassen oder auf Motivationsposter. Aber wenn man die Leute dann fragt, aber wie sieht die Welt denn dann anders aus, wenn eure Vision wahr wird? Dann wird es schnell sehr dünn, weil das nicht trägt, weil es keine Bilder im Kopf erzeugt. Vision Statements sind ein guter Startpunkt. Aber die entscheidende Frage ist, wie genau sieht diese Welt aus? Wie ist die konkrete Geschichte? Unsere Vorstellungen von KI sind deswegen so stark, weil wir Jahrzehnte von Science-Fiction-Filmen geprägt wurden. Wenn im Meeting jemand sagt, lass uns das mit ChatGPT machen, dann ist das nicht einfach ein praktisches Tool, sondern da ist Terminator im Hinterkopf, da ist Samantha aus dem Film Her, da sind verschiedene Archetypen von Science-Fiction, die wir bildlich im Kopf haben. Science-Fiction hat nicht nur immer eine Vision geliefert, es hat eine Welt gebaut und emotionale Geschichten darin erzählt. Und deswegen sind unsere Bilder von KI so stark, lange bevor die Technologie das liefern konnte, was die Geschichten versprochen haben. Und deshalb ist meine Empfehlung, statt bei allgemeinen Slogan wie Radio bleibt relevant zu bleiben, beschreibt den Alltag einer Hörerin, eines Hörers in 5 Jahren. Beschreibt, wie ein Sender in 5 bis 10 Jahren funktioniert. Beschreibt, wie das Umfeld ist, wie Menschen Medien konsumieren. So malt diese Bilder vor Augen, von dem, wie das aussehen kann, wie sich das verändert hat und wie starke Audioformate eine wichtige, zentrale Rolle im Leben der Menschen spielen. Was hat sich verändert? Was sind die neuen Probleme? Wie haben sich die Geschäftsmodelle verändert? Spielt das durch. Es hilft nicht nur euch selbst, euer Bild und dadurch dann auch eure Strategien klarer zu bekommen. Es hilft auch anderen Menschen damit zu connecten und sagen, ja cool, das ist sehr schön, wenn tatsächlich es so funktionieren würde in Zukunft. Da investiere ich mich gerne rein. Das würde ich mir wünschen. Und dann haben wir ein zweites Prinzip. Das nenne ich Konsequenz statt Übergang. Menschen hassen Veränderung. Es gibt inzwischen Untersuchungen, die zeigen, Leute bleiben lieber beim Status quo, so furchtbar der auch ist, wenn sie sich nicht ganz sicher sind, wie das Neue aussieht. Wir haben ein wahnsinniges Problem damit, uns auf Veränderung einzulassen, wenn wir nicht wissen, wo sie hinführen. So, ne, wir wollen einfach Sicherheit haben. Wir sind ganz schlecht damit, mit Unsicherheit umzugehen. Und deshalb ist es so wichtig, nicht zu kommunizieren, wir müssen was verändern, sondern wenn wir das verändert haben, sieht dann so die neue Welt aus. Und ist das nicht viel besser? Das heißt, es geht darum, die Konsequenzen der Veränderung zu kommunizieren, nicht die Veränderung selbst oder den Übergang dahin. Die Veränderung selbst zu kommunizieren, das lässt uns im Unsicheren. Aber ein Bild zu malen, wie es nachher besser ist, wenn wir durch die Veränderung gegangen sind, das hilft enorm. Und der Schlüsselpunkt dabei ist das Konkrete. Das heißt, wir müssen konkreter werden. Und deswegen habe ich noch was Besonderes für euch gemacht. Ich habe nämlich mal, um das viel plastischer zu machen und es euch nicht nur in der Theorie zu erklären, zwei narrative, konkrete Szenarien gebaut. Um zwei Personen herum. Da ist einmal Carina aus Krefeld, das ist eine Hörerin, bei der es ganz stark um den lokalen Bezug geht. Dann habe ich einmal Imke. Imke ist Programmchefin bei der Audiomarke Handel. Und für beide habe ich mir überlegt, wie sieht in 2035 deren Alltag aus? Wenn all diese Trends und Entwicklungen tatsächlich so passieren würden, wie wir sie in diesem Vortrag gehört haben. Die Links zu den beiden Szenarien findet ihr in den Shownotes oder in dem Begleitmaterial zu diesem Podcast. Aber ich will mal ganz bewusst Imke als die Programmchefin herausgreifen, weil ich glaube, dass das sehr nah dran ist an dem, was euch auch täglich beschäftigt. Das heißt, wir sind im Jahr 2035. Imke führt 18 Menschen bei der Audiomarke Handel. KI läuft im Backend. Sie arbeitet an einer paneuropäischen Allianz. Und ihr wichtigstes Asset ist Wiebke Reuter. Das ist nämlich die Stimme von ihrer Moderatorin. Wiebkes Sendung hat 800.000 Wochen HörerInnen, fast die Hälfte der gesamten Reichweite der Marke. Aber ich greife mal eine Szene heraus, um euch mal so ein Beispiel für so eine ganz konkrete Zukunftsgeschichte zu geben. Und zwar an einem Mittwochnachmittag bietet Wiebke um ein Gespräch. Imke geht rüber. Jetzt gehen wir rein in die Szene. Es ist 16 Uhr, Wiebkes Büro. Wiebke hat das kleine Büro, weil sie es so wollte. Bücher an der Wand, ein Druck von einer Anna Atkins Synatopie über dem Schreibtisch. Sie bittet Imke herein, ohne aufzustehen. Setz dich. Imke setzt sich. Ich habe ein Angebot von Vorlauf, sagt Wiebke. Seit 10 Tagen. Ich wollte, dass du das von mir hörst, nicht aus dem Branchenflur. Vorlauf? Die mit den jüngeren Hörern? Politik in den Kopfhörern der 16-Jährigen auf dem Schulweg? Genau die. Mehr als 3 Millionen WochenhörerInnen, im Schnitt 28 Jahre alt. Sie wollen jemanden, der ihnen Wirtschaft erklärt, ohne dass es nach Wirtschaft klingt. Danke, dass du es mir sagst. Sie bieten doppeltes Gehalt, eigene Show, 15% Equity. Sie haben noch keinen Wirtschaftsstar. Das ist der Aufschlag, den sie zählen, um einen aufzubauen. Ich soll bei dem Handel bleiben für die Ankündigung. Übergebe nach 3 Monaten, beginne dort zum 1. September. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, ich denke nach, bis Mitte April. Imke holt Luft. Du hast bei uns 8%. Ich weiß, und mein Direktkanal trägt mein Gehalt 2-mal. Und Vorlauf ist Politik, nicht Wirtschaft. Ich müsste neu lernen, was meine HörerInnen bewegt. Das alles weiß ich. Und? Und ich bin 46 und überlege, was ich mit den nächsten 10 Jahren mache. Wiebke schaut auf den Schreibtisch. Du weißt, dass ich dich gern habe. Das ist der Grund, warum dieses Gespräch jetzt stattfindet und nicht in 3 Wochen. Imke nickt. Was wäre dein Gegenszenario? 12% Equity, eine Substack-Kollaboration, die ich unter dem Handelsschirm aufbaue, mit eigenen Erlösbeteiligungen. Eine vertragliche Ausstiegsoption nach 3 Jahren ohne Wettbewerbsverbot. 3 Jahre ist lang. 3 Jahre ist die Zeit, die ich brauche, um zu wissen, ob ich noch Lust habe, Wirtschaft zu machen, wenn ich auch Politik machen könnte. Imke sitzt eine Weile. Dann sagt sie, ich brauche bis Montag. Hast du? Wiebke, eine Frage. Wenn du bleibst, bleibst du, weil ich dir das Geld gebe. Wenn du gehst, gehst du, weil du etwas Neues willst. Was ist die Antwort, wenn ich dir alles biete und du trotzdem überlegst zu gehen? Wiebke schaut sie lange an. Dann ist die Antwort, dass meine HörerInnen mir folgen, nicht der Marke. Und dass das ein Problem ist, dass wir beide nicht in einer Verhandlung lesen. Ich weiß. Ich weiß, dass du es weißt. Imke steht auf. Bis Montag. Bis Montag. Sie geht raus, den Flur lang, in ihr eigenes Büro. Sie schließt die Tür, was sie sonst nicht tut. Imke hat bis Montag. Wie wird sie entscheiden? Wenn ihr wissen wollt, was Imke an diesem Abend in ihrer Notiz an die Geschäftsführung schreibt, das vollständige Szenario findet ihr, wie gesagt, verlinkt. das war einfach mal so ein Beispiel. Ne? Und ihr merkt, das ist was ganz anderes als ein PowerPoint-Dokument über eine Zukunftsstrategie oder sowas, ne? Sondern es springt direkt in die Welt, die wir bauen wollen. Es macht neue Probleme auf, aber es zeigt auch, wie diese Welt anders funktionieren könnte. Und man kann ganz anders auf sie reagieren und ganz anders drüber nachdenken, was in dieser Welt sinnvolle Strategien und Möglichkeiten wären. Und deswegen ist zum Abschluss dieses Impulses mir nochmal zwei Fragen wichtig. Und das sind die zwei Fragen, die ich in der einen oder der anderen Form all meinen Kunden stelle. Welche Geschichte wollt ihr über die Zukunft von Audiomedien erzählen? Und welche Rolle wollt ihr in dieser Zukunft spielen? Ich möchte euch darin bestärken, mutig zu sein. Was gerade fehlt, sind mutige, eigene Geschichten über die Zukunft. Es geht nicht darum, dass alles abgesichert ist und 100% so kommen wird, sondern es geht darum, hier ist etwas, dafür brennen wir, daran glauben wir. Wer wollt ihr sein? Wollt ihr Orientierung geben? Was brauchen die Menschen in der Zukunft? Ich habe vor vielen Jahren in einem Artikel über eine Wahl ein Zitat eines Wählers gelesen. Seitdem ist es für mich einer der absoluten Schlüsselsätze geworden, weil ich glaube, das ist das, was Menschen sich von uns wünschen. Und dieser Satz lautet: Erzähl mir von einer Zukunft, bei der ich dabei sein möchte. Genauso wie jemand damals kam und sagte, was wäre, wenn du dir jeden Tag 3 Stunden Konversation von spannenden Menschen in die Kopfhörer holen könntest. Genauso jemand braucht es heute für Audio. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Das war Johannes Kleske mit einem Impuls, der hoffentlich noch eine Weile nachwirkt. Die beiden konkreten Zukunftsszenarien, die Johannes erwähnt hat, rund um Carina aus Krefeld und Programmchefin Imke, findet ihr verlinkt in den Shownotes. Das war Umgehört, der Medientalk. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gern. Bis zum nächsten Mal.
Geht ins Ohr, bleibt im Kopf.